Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Gottes reichen Segen für das neue Jahr. Und dass er merkt, der ist jeden Tag da, wie das die Jahreslösung sagt, dass Gott uns sieht. Die Jugend hat es halt früh ein bisschen schlau gemacht. Die haben gleich hier gefeiert, da war der Weg nicht so lang. Das ist ganz sinnvoll, sich da ein bisschen den Weg abzukürzen. Bei mir wurde es auch nicht dramatisch. Wir haben gestern noch ein Abendbrot noch zusammen ein Spiel gemacht, dann einen meiner Lieblingsfilme angeguckt, die tollkühnen Männer in den fliegenden Kisten. Und um 11 bin ich dann zu Bett. Also ich habe weder Knaller gehört, noch Raketen gesehen oder sonst irgendwas. Da war das heute früh kein Problem. Der Hans-Peter Reuer, ehemaliger Leiter der Fackelträger in Österreich, wo der so seine erste Predigt halten sollte in seinem Heimatort, da hat er Folgendes gesagt, da am Anfang: Wenn ihr etwas Schlechtes aus meiner Jugendzeit gehört habt, könnt ihr das alles vergessen, es war mindestens doppelt so schlimm. Also da wuchs ein Ort auf, wo die Fackelträger ihr Haus haben, und die Leute, die haben natürlich erlebt, wie da so als Kind, als Jugendlicher dort gewesen ist, was nicht unbedingt alles als bestes Vorbild für einen Christen galt. Und da hat er das gleich gesagt: Liebe Leute, ihr wisst ja genau, wer ich bin, aber das ist nicht so entscheidend. Der wusste, die kennen mich, und das ist nicht unbedingt der Vorteil, wenn man dort eine Predigten hält. Ich muss mich immer etwas zurückhalten, wenn so die Kinder oder meine Frau mit da sitzen, denke ich, oh, nicht da. Die werden genau wissen, was ich so erzähle und wie es denn so manchmal aussieht. Jesus ging das mal ähnlich. Der begann im Gottesdienst und da war er mit dabei und dort stellte der sich mit den härtesten Test, nämlich bei seiner Verwandtschaft, bei seinen Bekannten, bei seinen Freunden aus der Jugendzeit. Der Text für heute steht in Lukas 4, ab dem Vers 16. Ich lese da mal immer ein paar Verse durch. Wenn ich das von Anfang bis zum Schluss vorlese, da habt ihr die Hälfte wieder vergessen. Also 16 bis 18 lese ich mal vor. Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf und wollte lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht, und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Also schon auf den ersten paar Versen kann man was von Jesus entdecken. Da war es also gewohnt, in die Synagoge zu gehen. Und das heißt, da war wenigstens 20 Jahre lang jeden Sonnabend dort. Das Denken der Pharisäer war ihm vertraut. In vielen Punkten, was die Pharisäer sagten, stimmte er ja überein. Also wie man die Schrift auslegt, welche Autorität die Bibel hat, dass es eine Auferstehung gibt und dass sich der Mensch entscheiden kann für oder gegen Gott. Und als erstes war das üblich in der Synagoge, aus den 5 Büchern Mose, aus der Tora vorzulesen. Stand man auf, las vor. Und die Texte, die waren so verteilt, dass wir in 3 Jahren durch die 5 Bücher Mose durchkamen. Später wurde das mal geändert, da wurden die Texte ein bisschen länger, dass man ein Jahr durchkam. Das galt in jeder Synagoge, egal wo du hinkommst, war das so. Und danach wurde das Gesetz, also wurden die Propheten gelesen. Und jeder Jude, der religionsmündig war, durfte mit der Erlaubnis vom Leiter der Synagoge diese Lesung übernehmen. Und Jesus, da meldet sich für die Prophetenlesung. Und da hat sich den Propheten nicht rausgesucht, den wurde halt die Schriftrolle überreicht. An der Stelle kann man ersehen, wenn man das hier in Lukas liest, es gab einen, Jesaja und nicht wie in der modernen Theologie noch einen zweiten, noch einen dritten. Es gibt einen Jesaja und da hat Jesus daraus vorgelesen. Und dann wurde nicht gesagt, du liest jetzt mal das Kapitel 61. Bei Lukas steht, habe ich gerade vorgelesen, er fand die Stelle. Also die Jesaja-Rolle kann man sich vorstellen, ein ganz schön dickes Ding. Und da musste der einiges erst einmal weiterrollen, bis er an die Stelle gekommen ist. Und der Heilige Geist leitet ihn nun genau an diese Stelle. Und das sind so Sachen, Jesaja 61, Jesaja 58 wird damit erwähnt. Also Jesus konnte lesen, er konnte schreiben, er konnte Hebräisch, denn sonst hätte der das ja gar nicht vorlesen können. Und nun ist er an dieser Stelle angekommen, wo genau der Messias angekündigt wird. Der Herr hat mich gesalbt, so geht die Stelle los. Weist auf den Messias hin, er ist der Gesalbte, wenn man Messias übersetzt. Und was soll der Messias nun tun? Was sind so seine Aufgaben? Und wenn man das wörtlich übersetzt, heißt es, Arme zu evangelisieren. Das bedeutet das Wort. Und um das Wort Arme zu verstehen, da muss man an die Bergpredigt denken von Jesus. Also damit startet er ja die Bergpredigt. Die gute Botschaft der Erlösung zu verkünden, denen, die geistlich arm sind, also die Botschaft noch nicht kennen. In zweiter Linie geht es dann auch um Heilung von Krankheiten und Nöten, aber den Leuten die gute Botschaft zu sagen. Und das wichtigste Mittel, womit der Messias wirkt, damit die Botschaft ankommt, ist das Wort. Das wird dann auch nochmal später wichtig. Also keine Armee, keine Strategie, keine Methoden, keine Wunder. Das Wort, das ist das wesentliche Mittel, was Jesus braucht, um die Botschaft weiterzusagen. Dadurch werden Gefangene in die Freiheit geführt. Um diese Freiheit zu verkündigen, da ist er gekommen, da ist er geschickt worden. Was sind das für Gefangene? Da Paulus, da fasst das, schreibt das mal so, das Gesetz ist also gut, weil es vom Geist Gottes kommt. Ich aber bin als Mensch wie in die Sklaverei verkauft und werde von der Sünde beherrscht. Und das schreibt er nach seiner Bekehrung, also nicht vorher. Ich bin Gefangener meiner Schuld. Also ich komme da nicht selber raus. Ich kann mich nicht alleine retten. Vor ein paar Tagen, da habe ich einen Film gesehen, da haben die Situation halt in einen Film neigebastelt, was 2014 passiert ist, wo in Bayern, in den Alpen, in den Höhlen, so ein Höhlenforscher verunglückt ist. Und wie die 12 Tage oder 13 waren es, versucht haben, diesen Menschen dort wieder rauszuholen. Also eine riesen Rettungsaktion war das. Wie gesagt, 12, 13 Tage hat es gedauert. Über 100 Leute waren im Einsatz, um diese eine Person da wieder rauszuholen. Hätte man diesen Menschen die ganze Rettungsausrüstung zu essen, Medikamente, alles in die Höhle runtergeschmissen, hätte das dem Mann überhaupt nicht genützt. Aus eigener Kraft wäre der da nicht wieder rausgekommen. Der war auf Hilfe von außen angewiesen. Das bedeutet Rettung. Du kriegst es alleine nicht mal hin. Du kannst dich nicht wieder Münchhausen selber so mit einem Horn aus dem Sumpf rausziehen. Rettung bedeutet, ich bin auf jemanden anders angewiesen. Und da Paulus sagt, ich bin in die Sklaverei der Sünde verkauft und komme da eben nicht wieder raus. Ich habe vorhin das Wort Freilassen oder Freilassung vorgelesen. Das ist dasselbe Wort wie Vergebung, so wie wir das verwenden. Der Messias, Jesus, hat also die Macht, uns aus der Sklaverei rauszuholen, in die Freiheit zu führen und zu vergeben. Also du musst nicht mit deiner Schuld fertig werden. Manchen Leuten passiert das ja, die sagen, na, das hört sich ja alles schön an und das ist ja alles toll mit Jesus, aber letzten Endes muss ich trotzdem wieder selber sehen, wie ich zurechtkomme. Das ist es eben genau nicht. Jesus will uns in diese Freiheit führen. Du musst mit deiner Sucht eben nicht alleine fertig werden. Das schaffst du überhaupt nicht. Die Betrügereien im Großen oder Kleinen musst du nicht mehr machen. Sicher, den Vorteil hast du vielleicht gekriegt, aber bist du damit glücklich geworden? Den Neid auf andere, was der sich so alles leisten kann oder was der alles leisten kann, wo man sagt, also ich bin mit meiner Kraft oft schnell am Ende. Das kann oft ganz unterschiedliche Gebiete sein. Also ich fahre gern Schneeschuhe, mache Langlauf, da bin ich öfter Oberwiesenthal, so die Trainingsstrecken. Und da habe ich Mühe und Not, hinter den 15- und 16-Jährigen hinterherzukommen, wenn die so vom Sportverein dort trainieren. Also ich komme denen aber auch bloß hinterher, wenn die sich ein- oder auslaufen. Also da haben die so 60-70% machen die da von dem, was sie eigentlich bringen. Also wenn die richtig anfangen zu trainieren, da habe ich keine Chance. Man kann zwar sagen, die haben viel bessere Schneeschuhe, ist ja keine Kunst, aber im Grunde weiß ich, die sind einfach schneller. Komme ich nie hinterher. Und ich fahre so meine Runden mit meiner Kraft, die ich habe, und bin froh, wenn ich daheim bin, nicht auf allen Vieren die Treppen aufkriechen muss, sondern das noch halbwegs hinkriege. Also Jesus macht dich auch frei von so einem falschen Ehrgeiz, wo man sagt, das muss ich aber unbedingt erschaffen und hinterherkommen. Nee, musst du gar nicht. Du hast die Kraft, die du hast, und mit der sollst du was Gescheites machen. Jesus will dich frei machen von Neid, Geiz und Habgier. Da will dir die Kraft geben, auch auf deine Frau zuzugehen und um Entschuldigung zu bitten, wo du ihr gestern irgendein blödes Wort an den Kopf geschmissen hast. Er will deine Schuld vergeben, die dir höchst peinlich ist und du dich darüber bloß ärgerst. Alle, die von Sünde und Tod versklavt wurden, die sollen in die Freiheit kommen, damit du wieder Luft zum Atmen kriegst. Sünde und Tod, das gehört ja eng zusammen. Also wenn man hier im Dorf Chemnitz eine Umfrage macht, was Sünde ist, da würden vielleicht sagen, ja, Sünde, ganz klar, wenn ich früh im Bad auf der Waage stehe und so mein Gewicht angucke und ich dann trotzdem wieder die Tafel Schokolade esse, weil die halt daheim so rumliegt, habe ich gesündigt. Andere sagen, na, mal so ein richtiges Auto zu haben und das mal auszufahren, das ist doch was richtig Schönes. Also es gibt ja noch zum Teil Stellen auf der Autobahn, wo du das machen kannst. Von mir aus könnte es überall so sein, aber es ist halt sehr eingeschränkt. Ist kein Problem. Aber wenn du in der Tschechei genauso fährst, kriegst du Schwierigkeiten. Also die Autobahn dort ist genauso breit und genauso schön, aber da ist es eben verboten. Und manche denken, wenn ich halt dort einfach so schnell fahre, habe ich gesündigt. Also Sünde, das hat erst einmal überhaupt nichts mit Moral zu tun. Sünde ist das, wenn der Mensch entscheidet, heute probiere ich es mal ohne Gott. Heute will ich einfach mal so leben, wie ich das denke. Das bezeichnet die Bibel als Sünde. Und der Lohn der Sünde steht in der Bibel drin, das ist der Tod. Und genau davor will uns der Messias retten. Da soll noch mehr, da soll Blinden verkündigen, dass sie wieder sehen. Auch hier geht es nicht um nicht erkennen können, sondern erst einmal um die geistliche Blindheit. Das ist ja sehr notwendig. Immer wieder wirft Jesus der geistlichen Führung vor, ihr seid doch selber blind. Kein Wunder, dass ihr andere nicht führen könnt. Wie viel Blindheit gibt es heute in unserer Zeit? Blind vor Wut, vor Überheblichkeit, vor Arroganz, Ideologien. Und diese Blindheit, die macht ja vor keiner Gehaltsklasse Halt. Also vom Moped bis zum Tesla-Fahrer, vom kleinen Beamten, der hinter seinem Schalter sitzt, bis zum Staatsbeamten in der höchsten Besoldungsgruppe, vom schlichtesten Christen bis in die Bischofskanzleien, vom Hartz-IV-Bezieher bis zum Top-Manager, alle sind darauf angewiesen, dass der Heilige Geist, so wird es mal beschrieben, die Decke von den Augen nimmt und wir erkennen können, wer der Messias wirklich ist. Und solange das nicht passiert, ist man blind. Und als sichtbares Zeichen, dass Jesus der Messias ist, hat er ja alle Arten von Blindheiten geheilt, die geistliche und die körperliche Blindheit. Der Messias steht hier weiter, Vers 19, zu verkünden das Gnadenjahr des Herrn. Also ist ein bisschen ein merkwürdiger Ausdruck. Dahinter steckt ein Gesetz aus dem 3. Mosebuch. Dort ist festgeschrieben, dass in jedem 50. Jahr alle Sklaven in Israel freigelassen werden müssen. Da wird es Erlassjahr oder Jubeljahr genannt. Genauso wie für jeden Sklaven im 50. Jahr endlich die Sklaverei aufhört, so endet bei Messias die Sklaverei unter der Schuld. Also diese Aufgaben sind es, Menschen von Sünde und Tod und Teufel zu befreien, und die Aufgabe ist dann beendet, wenn er wiederkommt. Am jüngsten Gericht, wenn der Teufel der ewigen Verdammnis überführt wird. Also bis zu dem Moment, da hörten die Leute in der Synagoge alle noch gespannt zu und dachten, Mensch, das sind ja gute Aussichten. Endlich den ganzen Mist loswerden können, das ist doch fantastisch. Und die spannende Frage war natürlich, na aber wer ist denn nun der Messias? Wann geht's denn los? Und Jesus, da rollt die ganze Jesaja-Rolle wieder zusammen, gibt die den Synagogenvorsteher, der setzt sich und jetzt beginnt Jesus, diese Verse auszulegen. Und auch dazu war jeder Religionsmündige in der Synagoge berechtigt. Von dieser Auslegung, von dieser Predigt haben wir leider bloß einen Satz, den uns hier der Lukas schreibt. Der steht in Vers 21 und da heißt es, und heute fing er an, und er fing an, zu ihnen zu reden, heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Also dieser Satz, wo die das gehört haben, da haben die wahrscheinlich erstmal bloß eine Ahnung gekriegt, was das bedeutet. Der Messias ist da. Heute ist es soweit. Und dieses Heute, das haben wir ja erst vor ein paar Tagen im Krippenspiel gehört, was der Verkündigungsengel erzählt hat, euch ist heute der Retter geboren. Das ist dasselbe Heute. Und dieses Heute, das zieht sich durch das ganze Evangelium. Ihr müsst nicht mehr warten, heute ist es soweit. Ah, heute hier im Dorf Chemnitz, da zählt es heute ganz genau noch so. Wenn du sagst, Mensch, endlich mal den alten Mist vom letzten Jahr loswerden, heute am 1. Januar einen Neuanfang starten, sagt Jesus, kannst du haben, heute ist es soweit. Ich bin doch da. Das kannst du in Anspruch nehmen. Du musst nicht mehr warten, die Zeit des Messias, die geht los. Also nicht der Kaiser in Rom, nicht Augustus, nicht die Präsidenten und der Kanzler der heutigen Zeit können die Welt retten. Das schafft nur Jesus, der Messias. Das hat natürlich Konsequenzen, was da Jesus gesagt hat für Israel damals und für uns heute. Also für Israel kommt kein neuer Messias mehr. Das Warten auf den anderen, das ist vergeblich. Und auch wir heute bekommen keinen anderen Retter. Also wenn du auf irgendjemanden wartest, der den Ukraine-Krieg beendet, der Frieden auf der ganzen Welt schafft, der sagt, wenn er mich wählt, dann wird es besser, das kannst du vergessen. Es gibt keinen anderen Retter. Und wenn sich so einer aufspielt, der sagt, ich bin's, ich schaff das, kannst du sicher sein, dass das der Antichrist ist. Mit diesem Satz, der hier steht, da sagt Jesus, ich bin's. Auf den anderen wartet ihr vergeblich. Wenn er mich verpasst, dann verpasst er den Retter. Das gilt für alle Menschen ohne Ausnahme. Und als das die Leute hörten, ging denen erstmal die Kinnleute runter und die staunten. Und die waren verwundert, wie konnte denn der die Schrift so auslegen und so predigen. Er hat begnadete Worte, zu sorgen, dass die Leute in der Synagoge. Und das ist eigentlich eine Bezeichnung, da redet wieder Endzeitkönig, der uns in der Bibel verheißen wird. Das Staunen und dann das Überlegen, also das ist doch der Sohn von Josef Zimmermann, da hat man doch die Hitch gebaut, da hat er dafür gesorgt, dass der Stuhl nicht mehr kippelt. Was ist denn bloß aus diesem Zimmermann geworden, dass der jetzt so reden kann? Und hier wird sehr deutlich, die Einwohner, die staunen über Jesus, die waren beeindruckt, wie er die Bibel auslegt, wie toll der predigen kann, aber Staunen ist noch lange kein Glaube. Und das wird ja dann deutlich in den nächsten Versen. Sie gaben alle Zeugnis von ihm, wunderten sich, dass er solche Worte der Gnade aus seinem Mund kam und sprachen, ist das nicht Josefs Sohn? Und dann sagt Jesus, er sprach zu ihnen, ihr werdet mir freilich dieses Sprichwort sagen, Arzt, hilf dir selber. Denn wie große Dinge haben wir gehört, die in Kapernaum geschehen sind, tu so auch hier in deiner Vaterstadt. Er sprach aber, wahrlich, ich sage euch, kein Prophet gilt etwas in sein Vaterland. Aber wahrhaftig, ich sage euch, es waren viele Witwen in Israel zur Zeit des Elia, als der Himmel verschlossen war, 3 Jahre und 6 Monate, und eine große Hungersnot herrschte im ganzen Land. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, als allein zu einer Witwe nach Sapa im Gebiet von Sidon. Und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa. Und keiner von ihnen wurde rein, als allein Naaman aus Syrien. Und alle, die in der Synagoge waren, wurden von Zorn erfüllt, als sie das hörten. Sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Aber er ging mitten durch ihn hinweg. Also wie kann in so einer kurzen Zeit die Stimmung schwanken in einem Gottesdienst vom Staunen zur Riesenwut und zur Lynchjustiz? Also wenn der schlichte Zimmermannssohn ein Wunder tut, dann geht er als Messias durch. Und damit sind ja die Einwohner von Nazareth nicht der einzigen. Also an vielen Stellen kriegt Jesus die Aufforderung, nun mach doch mal ein richtiges Wunder. Tu ein Zeichen. Also die Schriftgelehrten wollten das haben. Die Pharisäer, der hohe Priester, kurz vor der Kreuzigung. Als Jesus den bösen Geist ausgetrieben hat, vor einer Menschenmenge. Da Paulus, da fasst das mal so zusammen, denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. So ist es immer wieder gewesen. Und Jesus sagt, ja, ganz klar, wenn der Arzt selber krank wird, sagen die Leute, dann taucht er nicht. Also Jesus, jetzt wollen wir mal gucken, was hast du denn so drauf? Das ist ja bis heute genau dasselbe. Manche sagen, ich würde ja gerne an Jesus glauben, aber ich habe eben noch kein Wunder erlebt. Ich wurde nicht gesund, mein Mann oder die Kinder wurden nicht gesund. Da nimmt die schwere Last nicht ab und da gibt es sicher eine Menge, was man alles aufzählen könnte. Also ich kann dir nicht sagen, warum Jesus bei dir kein Wunder tut, weiß ich nicht. Ich weiß, dass er auch heute noch Wunder tun kann. Das ist für ihn überhaupt kein Problem. Und die Einwohner von Nazareth, die verlangen ja nichts Unmögliches. Also im Kapernaum, da hat er ja die Wunder getan. Warum also hier nicht? Jesus lehnt die Forderung nach einem Zeichen ab. Und er sagt das wieder mit dem Sprichwort, was damals die Runde ging, kein Prophet wird akzeptiert in seinem Vaterland. Also das scheint so die Erfahrung mit dem Propheten damals gewesen zu sein. Da haben wir eine Menge Beispiele. Der Jona, der gilt in Ninive mehr als in seiner Heimatstadt in Galatien. Mose ist von den Ägyptern nie so angegangen worden wie von seinem eigenen Volk. Die Propheten haben außerhalb ihrer Heimat oft mehr wirken können. Also hier wird der Elia aufgeführt, der sich um die Witwe kümmerte. Er hätte in Samarien genug zu tun gehabt, aber es hat er nicht getan. Der Elisa genauso, da wird der Feldhauptmann wieder gesund, aber eigene Leute hat er nicht geheilt. Entscheidend ist, wo Gott sagt, das sollst du tun, wo Gott seine Leute hinstellt. Und das Erstaunliche hier in diesem Abschnitt: Ein Gottesdienst schützt nicht vor Wutanfällen. Also scheint auch da möglich zu sein. Unheilige Gedanken machen also auch vor dem Gotteshaus nicht Halt. Und Jesus widersetzt sich ihren Willen und das bringt die Leute auf die Palme. Also wann lernt der Mensch, dass Gott sich nicht nach unseren Vorstellungen richtet, sondern dass wir uns nach seinen Vorstellungen zu richten haben? Also da fällt uns ja sicherlich eine ganze Menge ein, wo man sagt, Mensch, das könnte doch Gott viel anders machen. Ich hätte da viel bessere Ideen. Und Gott macht das ausgerechnet so. Es gab kein Gerichtsverfahren, kein Gerichtsurteil, also Lynchjustiz. Die alten Bekannten, die Freunde gehen auf Jesus los. Der Weg zur Stadt hinaus war sehr kurz, denn die Stadt ist eben nicht sehr groß gewesen. Die war auf einem Berg gebaut, die endete dann an einem steilen Abhang. Dort wollten die den runterstürzen. Ich habe noch mal was ein bisschen zur geografischen Lage gefunden, wo ich dachte, das ist ja interessant. Also Kapernaum, das war die Wahlheimatstadt von Jesus. Also dort wohnte Petrus mit seiner Familie. Und von Kapernaum aus begann Jesus zu wirken. Und wenn man das übersetzt, heißt Kapernaum Ort des Trostes. Und da hat er begonnen, den Leuten Trost zu geben. Also in Kapernaum erlebte er auch Ablehnung, aber das war nicht so extrem wie Nazareth. Und ebenfalls in Jesaja 9 steht, dass der Messias im Land Naphtali und Sebulon wohnen soll. Also Nazareth liegt in Sebulon, Kapernaum in Naphtali. Also auch da erfüllt sich das, was schon in Jesaja steht. Sebulon bedeutet Wohnung, also da wohnte in Sebulon, wurde dort so um die 30 Jahre, wuchs dort auf. Naphtali bedeutet mein Kampf, also das hat nichts mit dem Hitler zu tun, sondern mit dem Buch, was er geschrieben hat, sondern der Kampf, Jesus die gute Nachricht zu verkündigen. Und wenn zufällig jemand wie das Tal heißt, was nach diesem steilen Abhang von Nazareth kommt, habt ihr vermutlich mal alle schon gehört, da geht das Tal Armageddon los. Also in Sebulon sollte der Messias lange wohnen, die Stadt Nazareth. Und die Ebene Armageddon, wo Jesus mal wiederkommt als Richter, das hat er seiner ganzen Kindheit bis 30 Jahre immer vor Augen gehabt. Und er wusste, da komme ich mal wieder und bringe alles zum Ende. Jesus kam das erste Mal als Retter, als Heiland. Also zu Weihnachten, da wird es ja mehr wie deutlich und uns immer wieder gesagt. Er wird zur Stadt hinausgeführt, hier in Nazareth, dann später nochmal in Jerusalem, um ans Kreuz zu gehen. Und dann kommt er nochmal wieder, auch dort in der Nähe. Also warum die Todesstrafe, wer behauptet, der Messias zu sein, ohne das irgendwie zu beweisen, der gilt als Gotteslästerer, deshalb die Todesstrafe. Und davon waren die Juden überzeugt. Und Lukas schließt die Geschichte sehr kurz ab. Da heißt es, dass Jesus einfach durch die Leute durchgeht. Wie er das gemacht hat, beschreibt da Lukas nicht. Ob die ausgewichen sind, steht nicht da. Ob die Jesus einfach nicht mehr gesehen haben und das so durchgelaufen ist, steht auch nicht hier. Es wäre ja mal interessant gewesen, wenn da Lukas geschrieben hat, was eine Stunde später war. Die Leute sind vielleicht immer noch aufgeregt und wütig und denken, na, wo ist er denn? Jesus geht da einfach durch. Das liegt einfach deshalb, seine Zeit war noch nicht gekommen. Sein Vater schützte ihn. Psalm 91, da wird das genau deutlich, was Jesus hier erlebt. Da heißt es, denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßt. Über Löwen und Ottern wirst du gehen, junge Löwen und Drachen niedertreten. Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Also hier erfüllt sich der Psalm 91 und ein paar Verse vorher steht ja die Versuchungsgeschichte, wo Jesus vom Teufel versucht wird. Und da verlangt ja der Teufel genau dasselbe wie die Leute aus Nazareth. Der Teufel sagt nur, du musst bloß mal ein richtiges Wunder machen, schmeiß dich von der Tempelmauer runter und es steht doch im Alten Testament, deine Engel werden dich behüten, dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßt. Also genau das sagt der Teufel. Und Jesus lehnt das ab. Und wie bekämpft Jesus die Versuchung? Nur mit dem Wort Gottes. Was anderes hat er nicht. Also er macht da keine Wunder, keine großen Dinge vollführt er da, nur sein Wort, damit widersteht er. Und wären die Einwohner von Nazareth nicht blind, da hätten die diesen Schutz auch wieder als Zeichen erkennen können, dass hier dem Messias nichts passiert. Jesus geht seinen Weg mit dem Vater weiter. Er handelt auf göttliche Anweisung, er beugt sich keinen anderen Willen, er gibt sich klar als den Messias zu erkennen und von Anfang an wird deutlich, wie der Tod über ihn schwebt. Das konnte Herodes nicht erledigen mit dem Kindermord, das ging hier in Nazareth schief, weil er einen Zielpunkt hat und das war das Kreuz, wo er zum Retter der Welt geworden ist. Und wer ihn als Herrn anerkennt und sich zu ihm hält, der erlebt, dass Jesus in die Freiheit führt. Und ich lade euch ein, mit Jesus in diese Freiheit, auch in dieses neue Jahr zu gehen und zu wissen, dort bin ich an der richtigen Stelle. Da hält mich nichts gefangen, da muss mich nichts belasten. Ich habe einen, bei dem ich wirklich frei sein kann. Lasst uns miteinander beten. Herr Jesus Christus, hab dir Dank, dass du der Retter der Welt bist. Herr, das haben wir zu Weihnachten erst wieder deutlich gehört, das haben wir jetzt wieder gelesen in deinem Wort, dass du der Retter bist für jeden, dass du uns in die Freiheit führst, dass die Schuld uns nicht mehr belasten muss, dass wir das los sein können. Herr, dass du die Blindheit nehmen willst, dass wir erkennen können, wer du bist. Und dafür haben wir einen riesen Grund, dankbar zu sein, dass wir das erkennen konnten und da wissen, wer du bist. Und will dich für die bitten, die da noch auf der Suche sind und die da noch zweifeln, was dann überhaupt so noch, wer du bist und was da alles zusammenhängt. Danke, Herr, dass du das die Decke wegnehmen willst. Und gib du uns da Gelegenheiten, darüber zu reden mit Leuten, dass du uns da gebrauchen willst, da mitzuhelfen und mitzutun. Danke, dass du uns kennst, dass du weißt, was jetzt die neue Woche auf uns zukommt, was das Jahr über auf uns zukommt. Und egal, was ringsrum passiert, dass wir wissen können, bei dir sind wir in guten Händen. Dass wir da nicht abhängig sind von irgendwelchen Weltmächten oder anderen Menschen, sondern dass wir dich als Retter haben. Und danke, dass dieses heute bis zu diesem Zeitpunkt gilt, bis zu dem Punkt, wo du wiederkommst. Wollen dich bitten, dass du uns da führst und leitest, dir Danke sagen, dass wir da nicht als Einzelkämpfer unterwegs sind, sondern dass du ja Gemeinde erfunden hast und dass wir uns da gegenseitig helfen, unterstützen, dass wir ans Ziel kommen. Amen.